ERF Mensch Gott auf ERF Plus. Berührend, inspirierend, ermutigend.
Ich bin Jennifer Pepper. Hallo, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Horrorfilme faszinieren Michael Bötel, doch irgendwann reicht ihm das nicht mehr. Er schlägt selbst zu, immer härter, immer brutaler. Seine Lehrerin sagt über ihn, in Michael wächst ein Teufel heran. Herzlich willkommen bei ERF Mensch Gott. Hallo Michael.
Moin Moin.
Wie kommt deine Lehrerin auf so einen Satz?
Ja, ich war ja ein sehr nervöses Kind, voller Unruhe und ich habe den ganzen Unterricht gestört. Jeden Tag, sodass meine Lehrerin überhaupt nicht ihr Programm durchziehen konnte. Meine Mitschüler abgelenkt, ich habe sie zu Blödsinn angestachelt. Also normaler Unterricht mit mir in der Schulklasse war nicht möglich. Und von daher hatte meine Grundschullehrerin das absolut schwer mit mir. Und ich denke mal, das wird sie zu dieser Aussage verleitet haben.
Wie sah denn deine Kindheit aus, dass du so drauf warst?
Ja, ich war ein sehr nervöses Kind, sehr voller Unruhe. Das lag auch an meinem Umfeld. Ich komme aus einem Elternhaus, wo sehr viel Unruhe war, wo sehr viel Zoff unter meinen Eltern waren, wo sie sich geschlagen haben, gestritten haben. Und von daher bin ich schon mit sehr viel Unruhe aufgewachsen oder herangewachsen. Und hatte auch dann überhaupt nicht die Ruhe, mich irgendwie auf Schule irgendwie innerlich einzulassen und so. Und habe versucht, von Kindheitsbeinen an eigentlich so den Kick zu suchen, das zu machen, was mir irgendwie Freude oder irgendwie Sinn macht. Und im Lernen und in der Schulbildung habe ich damals nicht meinen Sinn gesehen oder meine Befriedigung gefunden. Und deswegen ist schon beinahe ein Stück weit nachvollziehbar, wenn meine Grundschullehrerin sowas sagte. Sie wusste wohl nicht, was sie da genau sagte, aber im Grunde ist es nachvollziehbar.
Was hast denn du über dich gedacht? Was war so dein Lebensgefühl?
Also ich glaube, ich war innerlich total leer und voller Unruhe und kam überhaupt nicht mit mir klar, ohne dass ich das in irgendeiner Form klar nachvollziehen konnte. Ich war einfach ganz nervös, voller Unruhe und irgendwie auf der Suche nach irgendwas.
Wie verlief denn deine Kindheit, dass du so drauf warst?
Ja, also was in meiner Kindheit auf jeden Fall der Fall war, dass ich eine Art von Angenommensein gesucht habe. Und ich habe in Kindheitstagen, also leider auch von meiner Mutter, diesen Satz gehört, wenn sie dann wütend war, schade, dass wir dich nicht abgetrieben haben und solche Sätze. Das hat meine Mutter jetzt nicht böswillig gesagt, aber sie hat es eben halt so rausgehauen. Und das hat mich natürlich dann schon beschäftigt. Ne? Schade, dass du da bist, schade, dass du lebst. Und ich denke, dass das natürlich dann auch auf mein Leben eine gewisse Prägung hatte.
Wie bist du mit dieser Ablehnung umgegangen?
Ja, ich habe von Kindheitsbein habe ich Anerkennung gesucht. Ich glaube, das war das größte Thema in mir. Ich habe Familie gesucht. Ich wollte irgendwo beweisen, ich bin jemand, ich kann etwas und ich gehöre dazu. Und das war in meiner Kindheitszeit, in meiner frühen Jugendzeit sehr, sehr schwierig.
Dieses Gefühl der Ablehnung, hast du das irgendwo kompensiert? Wie bist du damit umgegangen?
Ja, ich bin in die Video- und Kinowelt geflüchtet und habe da dann auch eine ganze Menge für mich so empfunden. Das war dann eine andere Welt, wo man dann versucht hat, auch mit abzutauchen. Und es hat aber nicht lange gedauert, dann haben mich immer mehr so gewalttätige Filme und Horrorfilme fasziniert.
Okay. Und wie alt warst du da?
Ja, also es war vielleicht gerade tatsächlich 11, 12. Und ja, bin in die Kinos gegangen und habe mir dann, obwohl ich keine 18 war, aber damals war das in den Kinos bei uns in meiner Heimatstadt ohne weiteres möglich, trotzdem in das Kino reinzukommen und sich diese Filme anzugucken. Und so habe ich in meiner Kindheitszeit schon jede Menge Filme gesehen, die unwahrscheinlich brutal waren, Horrorfilme und solche Sachen. Und es hat nicht lange gedauert, dass ich auch selber gemerkt habe, dass diese Filme mir Angst machen. Und trotzdem war es wie ein Bann, dass ich mir immer mehr von diesen Sachen anschauen musste. Das ging sogar so weit, dass ich damals früher noch so ein Audiogerät, einen Kassettenrekorder, so unter meiner Jacke mit ins Kino genommen habe, um mir diese grausamen Töne aufzunehmen, um mir die dann abends zu Hause nochmal anzuhören.
Und was hat dich daran so fasziniert?
Ja, es war fast ambivalent. Also die Filme haben mir unwahrscheinlich Angst gemacht, aber ich war in einer Art Bann. Ich musste mir das angucken. Ich musste mir immer mehr von diesen Filmen angucken. Und das ging dann eine ziemlich lange Zeit. Ja, und das verging einige Jahre. Und dann habe ich schon gemerkt, dass diese Filme solche Macht auf mich ausgeübt haben, dass irgendwann auch Stimmen auftraten, die sagten, Michael, pass auf, Filme alleine schauen reicht nicht. Du musst gewisse Dinge selber tun, um den Kick zu haben. Ja, und so hat sich dann mein Leben auch weiterentwickelt in eine ziemlich brutale Richtung.
Welche Dinge hast du getan?
Da, wo ich irgendwo gemerkt habe, da ist die Schwachstelle von Mitschülern, da bin ich dann ziemlich hart und brutal reingegangen und habe das für mich ausgenutzt. Aber da war ich dann auch schon etwas älter. Ne? Das war dann schon so mit 12, 13, 14 ging das dann nachher los.
Du hattest auch ein spezielles Hobby?
Ja, ich habe sehr früh in meiner Kindheit das Hobby von meinem Vater übernommen. Der hat sich sehr für Fußball interessiert. Mhm. Und das ging dann bei mir auch sehr früh los in Kindheitstagen. Und so fing ich mich dann an, für Fußball zu interessieren. Und das wurde mein Hobby. Und dann kam natürlich dann irgendwann auch das Alter, dass ich dann auch mal selber hin wollte zum Fußball.
Du hast dich dann mit 18 den Hooligans angeschlossen. Kannst du noch mal erklären, was die machen?
Ja, also in die Hooligan-Szene kam ich. Wie gesagt, ich war großer Fußballfan und bin dann auch schon einige Jahre zum Fußball gefahren in die Stadien. Und dann nach nicht allzu langer Zeit habe ich dann eine Gruppe kennengelernt. Die waren eben halt ganz anders. Das waren nicht normale, herkömmliche Fußballfans, sondern das war dann eine andere, mehr zivile Gruppe. Und dann habe ich dann erfahren, das sind die Hooligans. Und habe mich angefangen, für die zu interessieren. Und die Hooligans, das wissen ja die meisten Zuschauer wahrscheinlich auch, das ist eine Gruppe, die vor, während oder auch nach dem Spiel versucht, an die gegnerische Hooligan-Gruppe zu gelangen, um sich mit denen zu messen. Also in Kämpfen zu messen. Und dort ist es mir dann eigentlich relativ schnell gelungen, in solch einer Gruppierung Anschluss zu finden. Und so bin ich dann ziemlich schnell in die Hooligan-Szene hineingeschlittert und war dort dann über 10 Jahre und habe dann wirklich an vielen verschiedenen Ausschreitungen, Anschlägen und so weiter mit dran teilgenommen. Und so war mein Leben geprägt von absolut Gewalt, jedes Wochenende zum Fußball.
Genau. Eine blöde Frage, das ist doch total anstrengend, oder? Also, und tut ja auch weh.
Ja, also weh tut's schon. Also man denkt natürlich hoffentlich nicht einem selber, sondern seinem Gegenüber. Und also ich möchte schon sagen, also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt keine Angst hat und man ist ein mutiger Hooligan. Bei mir war es zumindest so, ich war immer noch trotzdem voller Angst. Weil du wusstest ja nie, wie kommst du aus der Sache raus. Es gab Steinschlachten, es gab durchaus auch Spiele, da sind Menschen von Steinen getroffen worden und manchmal auch mit tödlichem Ausgang, wo ich aber selber, Gottlob, nie unmittelbar beteiligt war. Und du wusstest nie, wie die Sache ausgeht. Aber es war so irgendwo, man hat den Angriff nach vorne gesucht. Und durch Kampf habe ich einfach versucht, irgendwo mich selber zu beweisen. Aber es ist nicht so, dass man da jetzt ohne Angst war oder ohne Furcht. Im Gegenteil, man hat so diese Angst ein Stück weit umgewandelt nachher, um in den Angriff zu gehen. Und für mich war es einfach meine Lebenserfüllung, dass ich innerhalb solcher Gruppen Anerkennung gefunden habe. Dass mein Name ein Stück weit auch bekannt war.
Als guter Schläger, oder?
Ja, auf jeden Fall einer, der mit gut dabei ist, genau. Genau. Und da habe ich eben halt so gespürt, wie wichtig mir das ist, keine Ablehnung zu erfahren. Und das hilft dir dann sozusagen auch, noch mehr zu machen und noch mehr dich zu beweisen, weil du weißt, das ist die Anerkennung, die du suchst.
Du hast gerade von Angst erzählt. Kannst du uns einen Moment erzählen, in dem du vielleicht besonders Angst hattest?
Ja, ich habe zum Beispiel während der Fußball-Europameisterschaft 1984 in Paris im Knast gesessen. Ich war noch damals sehr jung, noch keine 20 Jahre alt. Und da wusste ich überhaupt nicht, was da mit mir passiert. Es war wirklich ein sehr harter Knast, also ganz anders jetzt, als wie man es hierzulande kennt. Und dort wurde mir auch Prügel angedroht und so. Und da habe ich das schon mit der Angst zu tun gekommen und habe gesagt, wenn ich hier wieder rauskomme und wieder in Deutschland bin, ich höre mit dem ganzen Zirkus auf. Aber es war so, ich war kaum 2 Tage wieder in Deutschland zurück, dann habe ich schon wieder geschaut, wann geht's wieder los. Ne?
Was hat dir das gegeben, diese exzessive Gewalt?
Ich habe den Kick erlebt, den viele ja in unterschiedlichen Bereichen suchen. Dass irgendetwas in deinem Leben ist, was dich mal rausbringt aus dieser Alltagslangeweile, aus diesem ganzen Frust und Spannung einfach. Also unwahrscheinliche Spannung und wie gesagt, ich kann es immer wieder nur wiederholen, die Anerkennung. Ne?
Du Du hast vorhin erwähnt, dass du 10 Jahre da Teil dieser Hooligan-Familie richtig warst. Was ist nach 10 Jahren passiert?
Ja, nach 10 Jahren ist es dann so gewesen, dass ich einige Enttäuschungen erlebt habe in meiner Hooligan-Szene. Ich habe dann einmal in einer ziemlich brenzligen Situation, habe ich mich dann auch so zurückgezogen. Und das ist von meinen damaligen Freunden nicht so gut gesehen worden. Und da habe ich das erste Mal also richtig auch ein bisschen Dresche für bekommen. Und das hat mir gar nicht so gefallen. Und gleichzeitig kam das Drogenmilieu mehr in mein Leben. Also ich habe dann, jemand ist bei mir ins Haus gezogen, der war richtig fett in der Drogenszene unterwegs. Und ab diesem Zeitpunkt kamen dann auch Drogen in mein Leben. So, und wenn du Drogen nimmst, dann bist du natürlich nicht mehr körperlich fit und so auf Zack, um weit zu spielen zu fahren und auch so an Gewalttätigkeiten teilzunehmen.
Welche Drogen waren das?
Das waren eigentlich mehr so die sogenannten leichteren Drogen, ne? Also gekifft und Gras und Hasch und diese ganzen Sachen. Von diesen psychologischen Sachen habe ich damals schon meine Finger gelassen, weil ich gewusst habe, wenn ich das mache, dann habe ich nichts mehr unter Kontrolle. Aber jede Menge, jeden Tag Alkohol, jeden Tag dicht geraucht. Genau, und dann hat sich mein Leben geändert. Es wurde nicht besser, es wurde anders. Es war nicht mehr dieses, nicht mehr so viel Hooligan-Leben, sondern es war mehr Drogenmilieu.
Okay.
Genau, und das, ja, dann fehlte natürlich die Kraft und dann bist du nur noch auf der Suche nach der nächsten Nacht oder nach der nächsten Droge und nach der nächsten Nacht. Und so war mein Leben von dem Zeitpunkt an dann bestimmt von Drogen, Alkohol, Partys, Nachtleben, Frauen, diese ganzen Geschichten. Und dann kam auch ein bisschen mehr Kleinkriminalität noch dazu, weil das Ganze musste ja irgendwie auch finanziert werden.
Hattest du zu der Zeit Kontakt zu deiner Mutter?
Ja, ich hatte eigentlich immer Kontakt zu meiner Mutter, also die meiste Zeit auf jeden Fall. Allerdings war das natürlich keine schöne Beziehung, weil ich war ja sehr schräg drauf. Und habe meiner Mutter eigentlich auch sehr viel Geld abgenommen. Und also sie hatte schon einiges mit mir durchzumachen. Ja. Hat mir auch manchmal versucht zu helfen, indem sie mich freigekauft hat. Zum Beispiel, dass ich nicht in den Knast musste. Oder
also Geld abgenommen, beklaut oder was genau?
Ja, nicht direkt oder genötigt, dass sie es mir einfach dann halt auch gegeben hat. Ja. Ne? Also es war sehr, sehr schade. Mhm. Also sehr traurig.
Mhm. Du hast gerade erzählt, dass du dann eben nicht mehr Teil von diesem Hooligan-Clan warst. Was war denn jetzt dein neues Umfeld?
Ja, bei mir ist damals jemand ins Haus gezogen, der war Äthiopier. Mhm. Und mit dem habe ich mich auf Anhieb gut verstanden. Und aber nicht, weil er so ein lieber Kerl war, sondern der war wirklich richtig ein bisschen tiefer in der Drogenszene drin. Auch nicht nur mit Kiffen, sondern auch mit anderen Dingen. Und ja, der zog bei mir ins Haus und wir haben uns, wie gesagt, sehr gut verstanden. Und der hat mich dann an dieses ganzen Drogengeschichten rangeführt. Und das ging dann auch alles ziemlich schnell. Nach Drogenkonsum kam dann auch Dealerei dazu bei uns in der Stadt. Ja, und dann habe ich mit ihm ungefähr ein Jahr lang bei mir, oder haben wir zusammen in dem Haus zusammen gewohnt. Und er war sozusagen mein Nachbar im gleichen Haus. Und dann haben wir Partys, Drogen, Alkohol, Frauen, Nachtleben, wie ich es eben erzählt habe. Und das ging dann ungefähr ein Jahr.
Hattest du Ziele in der Zeit?
Ja, der nächste Joint, die nächste Party, das nächste Mädel aufreißen, das waren meine Ziele damals.
Das war auch so dein Alltag, oder was?
Das war mein Alltag, ja.
Wahnsinn. Hat sich das irgendwann verändert?
Ja, dann ungefähr nach einem Jahr, nachdem der Ted, hieß er, bei mir ins Haus gezogen ist, bin ich nachmittags irgendwann aufgestanden so, und dann habe ich bei ihm an die Tür geklopft. Und habe gesagt, komm Ted, wir starten den Tag wie immer mit einem Joint und fang an. Und dann macht er die Tür auf und dann sagt er zu mir, Michael, komm rein, ich muss dir was erzählen. Ich denke, okay. Und dann gehe ich zu ihm ins Zimmer, setz mich hin und dann sagte er zu mir Dinge, die ich zuvor in meinem Leben noch nie gehört habe. Dann sagt er, Michael, ich habe mich heute Nacht zu Jesus Christus bekehrt. Ich lebe jetzt ein anderes Leben. Ich habe mit dem Alten gebrochen. Und ich habe mit den alten Dingen nichts mehr zu tun. Und ich bete jetzt auch für dich. Ich denke, naja, okay, was wird das jetzt sein? Dann habe ich gedacht, der wird jetzt auf dem LSD-Trip hängen geblieben sein oder irgendeine Droge wird ihn jetzt völlig durcheinander geschmissen haben. Mhm. Aber es geschah wirklich, dass von dem Zeitpunkt an der Ted eine andere Person war. Früher hatte er auch richtig dunkle Augen, so richtig finsteren Blick. Und auf einmal glänzte er wie ein Engel aus seinen Augen heraus. Er war sehr brutal. Ich habe auch mal mitbekommen, wie er in seiner Wohnung eine Frau vergewaltigt hat. Ich habe das ja gehört, weil ja nur sozusagen eine Wand dazwischen war. Der war hardcore auch drogen- und alkoholabhängig. Und auf einmal saß dieser Ted dort und hat nichts mehr genommen. Keine Drogen, kein Alkohol, war friedlich, fing an, seine Wohnung aufzuräumen und hat nur noch von Jesus und von der Bibel gesprochen. Ja, und wie gesagt, am Anfang dachte ich, lass ihn mal, der kommt schon wieder zu sich. Aber dann vergingen Tage und dann vergingen Wochen. Und interessanterweise kam dann auch niemand mehr zu uns nach Hause. Wir hatten immer die Bude voll von irgendwelchen schrägen Figuren, irgendwelchen Junkies oder Dealern oder so. Und es kam keiner mehr. So, und dann bin ich dann abends mit meiner Dose Bier aus lauter Langeweile zu ihm rübergegangen. Und dann hat er mir jeden Tag ein bisschen mehr erzählt von Jesus Christus, von der Bibel, wer Gott ist.
Warum bist du trotzdem hingegangen?
Ja, erstmal, weil keiner mehr zu mir kam, weil ich Langeweile hatte. Mhm. Und weil da hat mich irgendetwas fasziniert. Ich habe gedacht, das kann nicht sein, dass ein Mensch, den ich vorher kannte, auf einmal so eine andere Person ist. Das gibt es irgendwie nicht. Es war mir eher unheimlich, aber ich konnte es nicht erklären. Ja, und dann bin ich, wie gesagt, immer zu ihm rüber und er hat mir jeden Tag immer ein bisschen mehr erzählt. Und dann sagte er auch, dass er für mich betet. Ich denke, naja, mach mal. Und ja, und dann verging ungefähr so, ich glaube, 4 Wochen waren es. Und dann war mein Herz irgendwie schon angerührt von dem Ganzen, was ich da erlebt habe, auch wenn ich immer noch viele Dinge nicht verstanden habe.
Kanntest du das denn vorher, dieses Thema Gebet? Oder
nein.
Also ich hatte, Jesus, hat dir jemand schon mal erzählt?
Nein, gar nichts. Ich war mal in der Kirche. Ich war wirklich in meiner Jugendzeit mal in der Kirche, aber dort bin ich nur eingebrochen, um dort die Jugendanlage dann nachts rauszurauben. Das war, glaube ich, so ziemlich mein einzigster Besuch in der Kirche. Und ich hatte früher auch gegen alles Religiöse, gegen alles Christliche, hatte ich eine ganz starke Ablehnung. Ich habe mal ich weiß nicht, wo es war, ob es in Hamburg war oder in irgendeiner größeren Stadt, habe ich mal so einen Wanderprediger gesehen. Der hat auf einer Kanzel gestanden und hat da das Evangelium so verkündet. Ich hatte so eine Lust, ich wollte hin und wollte ihn runterklatschen da. Also so war meine Einstellung eigentlich früher in meiner alten
große
Zeit.
Große Ablehnung.
Sehr große Ablehnung.
Und trotzdem bist du zu diesem TED gegangen, hast dir Dinge erzählen lassen. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, beim TED war es eben halt, dass ich da mit etwas konfrontiert wurde, da kannst du nicht dran vorbei. Also wenn du ihn vorher kanntest und wenn du ihn da gesehen hast, da wusstest du da, das kannst du nicht leugnen, was er erzählt. Ja, und dann nach 4 Wochen, mein Herz wurde schon warm für das Ganze. Und ich merkte auch irgendwo, das, was er mir erzählte, dass mein Leben ist total elendig und irgendwie total, total bitter und total elendig.
Hast du erkannt an dem Moment?
Ja, immer mehr, immer ein Stück mehr. Und dann nach 4 Wochen sagte er, Michael, lass uns mal zusammen beten. Ja, denke ich, wir sind ja hier alleine. Was wird er jetzt machen? Jetzt wird er hier ein frommes Gedicht aufsagen oder ein Mantra sprechen oder irgend sowas. Und dann hat er angefangen zu beten und er hat in dem Zimmer so gebetet, als wenn Jesus Christus selber mit im Zimmer war und hat so mit ihm gesprochen, dass ich total angerührt war. Und nach seinem Gebet hat er dann gesagt, so Michael, jetzt bet du mal. Ja, und dann war der Zeitpunkt tatsächlich gekommen, dann habe ich das erste Mal gebetet. Und mein Gebet sah so aus, Herr Jesus Christus, wenn es dich wirklich gibt, vergib mir meine Schuld und Sünde und all das, was ich gemacht habe in meinem Leben. Und komm in mein Leben und mach aus meinem Leben was. Und von dem Zeitpunkt an, ich wusste, ich bin aufgestanden, ich wusste, ich habe jetzt ein völlig neues Leben.
Hast du gespürt?
Sofort. Ich merkte auch, wie was anderes von mir wegging. Ich hatte ja immer so eine Frust, ich hatte immer so einen Stock im Bauch, so irgendwie, das war weg, ne? Und Friede war da und ich hatte keine Lust mehr auf irgendwas mit Gewalt oder auf irgend solche Dinge, sondern tiefer Friede zog ein.
Wow.
Und das war so die Sternstunde meiner Bekehrung, meiner Wiedergeburt.
Was wurde aus den Drogen?
Waren sofort vorbei.
Komplett?
Also auch erstmal lange Zeit auch keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken, um da festen Boden unter den Füßen zu bekommen. Drogen sofort Schluss. Paar Tage noch, dann ich hatte 2 Schachteln Zigaretten am Tag geraucht und dann wusste ich, das ist jetzt die letzte, habe die Schachtel zerknüllt und das war's.
Wow.
Ja.
Und dann ist Frieden, du hast erzählt, Frieden ist in dein Leben gekommen. Kannst du das nochmal genauer beschreiben?
Ja, dieser Friede, der sah so aus, dass ich gleichzeitig wusste, Jesus lebt. Es ist, als wenn mir einer wirklich einen Vorhang vor den Augen weggezogen hatte, so hatte ich das erlebt. Und ich hätte die ganze Welt umarmen können. Und ich weiß noch, meine Mutter war damals schon über 70, ich bin zu ihr nach Hause gefahren und habe gesagt sozusagen so, Mama, Jesus Christus lebt. So, ich erzähle dir jetzt mal, wie das, dein Fernseher fliegt jetzt erstmal raus, damit du für andere Dinge Zeit hast. Und dann habe ich ihr mit einem brennenden Herzen immer wieder so von Jesus erzählt. Und viele haben gedacht, so, na, mit dem stimmt was nicht, aber so Leute, die mich näher kannten, haben dann ziemlich schnell gemerkt, dass ich da wirklich was erlebt habe, was nicht von dieser Welt ist.
Was genau hat das bedeutet für dich?
Ja, es bedeutet für mich, dass ich einfach in einer Ruhe, in einer Geborgenheit und in einer Sicherheit lebe, weil ich weiß, ich bin in Gottes Händen geborgen und ich fühle mich einfach sicher. Ich fühle mich am Ziel angekommen.
Hast du dich nie wieder verloren gefühlt?
Wenn dann nur ganz kurze Momente mal, aber nie so tief wie früher. Ich hatte nie das Gefühl, Gott hat mich jetzt verlassen. Also ich hatte immer ein Fundament in mir, das mir immer eine Geborgenheit gab.
Wie war das mit dieser Ablehnung, die du ja gerade als Kind, als Jugendlicher erlebt hast?
Das ist, sage ich mal, überströmt worden von einer Liebe und von einem Frieden, der in mir war. Und ich wusste, dass Gott mich liebt. Und wenn du irgendwo ganz tief in dir drin weißt, dass Gott dich liebt, dass Jesus Christus dich liebt, dann ist das nicht unwesentlich, aber dann hat das nicht mehr so eine Bedeutung, was Menschen dann von dir denken und was Menschen von dir halten. Und das hat mein Leben dann nachhaltig geprägt. Ne?
Klingt nach einem Happy End. Was war danach? Ging alles rosig weiter?
Also das erste Jahr, nachdem ich Christ wurde, das war ein so wunderschönes Leben. Ich kannte auch keine Probleme, keine Anfechtungen. Ich sag mal, Gott hat mich einfach nur gesund geliebt, ein Stück weit. Aber dann kam, also einige Zeit danach, kamen dann auch wieder schwierige Phasen in meinem Leben, weil man darf nicht vergessen, ich habe es nie gelernt. Ich habe es nie gelernt, Disziplin kenne ich durch mein Leben oder kannte ich durch mein Leben nicht. Jetzt regelmäßig zur Arbeit gehen kannte ich nicht. Selber für deinen Lebensunterhalt aufkommen kannte ich nicht. Verantwortung übernehmen, alles Dinge, die ich nicht kannte. Und es war jetzt nicht so, nachdem ich gläubig war, auf einmal die Dinge einfach alle in mich hineingelegt wurden. Und es hat dann nachher wirklich lange, lange Zeit gebraucht, bis ich diese Dinge ja mir durch Gottes Hilfe dann aneignen konnte. Aber habe aufgrund dessen, weil ich auch sehr störrisch war noch viele Jahre, wirklich sehr viel Leid selber mir zugefügt.
Was hat dir geholfen auf dieser Reise?
Mir hat geholfen, dass ich wirklich gute Menschen gefunden habe, die mich begleitet haben auf meinem Weg, die mir herausgeholfen haben, auch gewisse Verhaltensmuster abzulegen, die immer da waren, wenn auch mal wieder schlechte Zeiten kamen. Und für mich war auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ich mein altes Leben aufgearbeitet habe mit all dem, was ich erlebt habe, dass ich das Schritt für Schritt alles aufgearbeitet habe. Ja, ich bin ja Zwillingskind selber auch. Meine Zwillingsschwester ist bei der Geburt verstorben, kurz danach. Und dadurch habe ich dann auch mal erfahren, dass Menschen, die das erlebt haben, dass sie ständig auf der Suche sind nach einem Gegenüber. Und das kann ich wirklich nur bestätigen. Ja, und diese ganzen Dinge konnte ich für mich nochmal mir anschauen, nochmal auch mit einem Seelsorger durchgehen, auch vor Gott ausbreiten im Gebet die ganzen Sachen, sodass diese ganzen Dinge zur Heilung und zur Ruhe gekommen sind.
Wer ist Gott für dich heute?
Also Gott ist der mein Ein und Alles ist. Ich habe durch Jesus Christus wirklich Frieden gefunden mit Gott. Ich weiß, dass Jesus lebt. Ich weiß, dass er mein Schöpfer ist. Und ich weiß auch, dass er mein Erlöser ist. Also, dass er mich frei gemacht hat von all diesen Dingen. Dass er mich zu sich hingeliebt hat. Und ich habe mit Jesus Christus den Sinn meines Lebens gefunden. Und möchte die Zeit, die ich noch auf der Erde bin, für ihn da sein und von ihm Zeugnis geben.
Wie fühlst du dich heute?
Also glücklich. Habe zwar auch natürlich schmerzvolle Punkte in meinem Leben, das gehört ja auch zum Erdenleben dazu, aber ich bin so dankbar, dass Jesus in mein Leben gekommen ist. Wenn ich vergleiche, wo ich früher drin gesteckt habe, das kann man gar nicht in Worte fassen. Das ist für mich das Alleinwahre, was zählt und was mir Frieden und Freude in mein Leben gebracht hat.
Du hast Annahme gefunden, die du immer gesucht hast?
Ja, also als Jesus in mein Leben kam nach diesem Gebet, da habe ich dieses ganz stark einfach gespürt, dass er mich liebt, so wie ich bin. Und diese Liebe immer bleiben wird. Und nachdem ich das für mich in mein Herz aufnehmen konnte durch mein Gebet, habe ich die Erfüllung des Lebens gefunden. Und? Auch wenn es manchmal Zeiten gibt, wo es mal wieder schwieriger ist auch. Aber ich habe den Sinn des Lebens gefunden.
Die Basis ist da.
Ja, die Basis ist da, genau.
Wunderschön, Michael. Mhm. Ich danke dir dafür.
Gerne.
Endlich angenommen sein. Frieden finden. Wenn Sie diese Sehnsucht auch kennen, dann wenden Sie sich damit doch mal an Gott. Er liebt Sie und bei ihm sind Sie vollkommen angenommen. Trauen Sie sich. Er ist nur ein Gebet weit entfernt. Und wenn Sie mögen, schreiben Sie uns, was Sie dabei erlebt haben, an studio@erfplus.de. Bis bald.
ERF Mensch Gott auf ERF Plus. Auch als Podcast oder in der ERF Mediathek. ERF Plus. Gutes im Radio.